Ihr Lieben, wir feiern Taufe. Ein fröhliches Fest. Ein heiliges Fest. Ich bin gebeten worden, eine Predigt zu halten, die einen Zusammenhang hat mit diesem Psalm 23, den wir eben gehört haben. Und da habe ich gedacht, es würde sich doch anbieten, zu predigen, mit euch Gedanken zu teilen über den, der Urheber der Taufe ist, Ziel der Taufe, über Jesus. Und es gibt nämlich im Johannesevangelium ein ganzes Kapitel, in dem Jesus über sich selbst spricht und darüber, wie sein Verhältnis ist zwischen ihm und der Gemeinde und zwischen ihm und jedem einzelnen seiner Nachfolger. Das ist das 10. Kapitel des Johannes. Und ich habe aus diesem Kapitel einige Verse ausgewählt. Die lese ich mal vor. Ich bin der gute Hirte. Ein guter Hirte ist bereit, sein Leben für die Schafe herzugeben. Ich bin der gute Hirte. Ich kenne meine Schafe und meine Schafe kennen mich. Genauso wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne. Und ich gebe mein Leben für die Schafe her. Der Vater liebt mich, weil ich mein Leben hergebe. Ich gebe es her, um es wieder zu empfangen. Niemand nimmt es mir. Ich gebe es freiwillig her. Ich habe die Macht, es herzugeben, und ich habe die Macht, es wieder zu empfangen. Das ist der Auftrag, den ich von meinem Vater bekommen habe. Meine Schafe hören auf meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben. Sie werden niemals verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Ihr seht schon, ich habe einiges auch weggelassen. Ich habe einige Verse ausgewählt. Und an der Stelle, als Jesus gesagt hat, ich habe die Macht, mein Leben herzugeben und es wiederzubekommen, da sagen die Leute, der ist doch verrückt. Der spinnt. Das kann man natürlich so sehen. Man kann aber auch sagen, glückselig ist, wer das ergreifen kann, wer das glauben und annehmen kann, wer erleben darf, dass Jesus nicht verrückt ist, sondern der Retter. Und ich möchte im Folgenden einfach die Verse entlang gehen und ein paar Gedanken mit euch dazu teilen. Jesus sagt also am Anfang, ich bin der gute Hirte. Es ist klar, es gibt gute Hirten, es gibt schlechte Hirten. Es gibt gute Autofahrer und schlechte Autofahrer, Ärzte, Handwerker, von allem gute und schlechte. Ich glaube aber, dass Jesus hier gar nicht auf den Putz hauen wollte und sagen wollte, ich bin ein guter Hirte, sondern er wollte eigentlich sagen, ich bin der Hirte, der gut ist zu den Schafen. Der gut ist zu euch. Ein guter Hirte, der gut ist zu den Schafen, ist bereit, sein Leben hinzugeben für die Schafe. Eine größere Liebe gibt es nicht. Das ist die vollkommene Liebe. Der gute Hirte gibt sein Leben hin für seine Herde, für die Schafe. Und das ist schon mal ein Grund, ihm zu folgen, seine Liebe, ihm zu folgen, ihm zu vertrauen, sich von ihm überzeugen zu lassen, sich taufen zu lassen, weil Jesus liebt, weil er voller Liebe ist und sogar sein Leben gegeben hat für uns. Und im Vers 14 wiederholt Jesus, ich bin der gute Hirte, ich kenne meine Schafe und meine Schafe kennen mich. Jesus kennt die Schafe. Also ich bin ja ein Stadtkind. Und wenn ich Schafe sehe, dann sage ich mir, die sehen da alle gleich aus. So ein schwarzes Schaf von einem weißen unterscheiden, das mag noch gehen, aber ansonsten die Schafe einzeln zu kennen, ist schwierig. Könnte ich nicht. Ein guter Hirte kann das, der kennt seine Schafe. Für einen guten Hirten sind die Schafe nicht einfach eine Masse, eine Menge von vielen Tieren, sondern das sind lauter einzelne Schafe, einzelne Wesen, einzelne Charaktere. Und Jesus kennt sie alle und geht auf alle ein. Und so ist es auch mit uns. Er kennt uns mit unseren Stärken und Schwächen, mit unseren Macken, mit unseren Träumen, mit unseren Zweifeln. Jesus kennt uns und er liebt uns. Und er hat sein Leben für uns gegeben. In Vers 15 steht vielleicht etwas verwirrend. Vers 15, die Schafe kennen mich genauso, wie der Vater mich kennt. Das ist ja nun eine ziemlich großartige Aussage, die allerdings mit unserer Erfahrung nicht übereinstimmt. Denn wir gehen davon aus, dass Jesus und der Vater in einer ganz, ganz engen Beziehung war, ein gegenseitiges Kennen, ein Wissen voneinander war, wie wir es mit Jesus nicht haben können. Und ich glaube, es wäre auch überstrapaziert, dieses Bild, wenn wir sagen würden, in derselben Qualität, wie Jesus und der Vater zusammengelebt haben, sich kennen, sollten wir Jesus kennen. Nein, es ist einfach so wie Jesus den Vater kannte, so kennen auch die Schafe ihren Hirten und kennen wir Jesus. Es ist eine andere Qualität, aber Jesus musste, um diesen Auftrag erfüllen zu können, den er hatte, den Vater kennen und in enger Gemeinschaft mit dem Vater leben. Er musste, um ein guter Hirte sein zu können, den Vater gut kennen. Und wir müssen, um Jesus nachfolgen zu können, Jesus gut kennen, so gut es uns eben möglich ist. Und Jesus zu kennen, heißt ja nicht, dass wir alles verstehen, was er tut, was er nicht tut. Manches verstehen wir eben nicht, manches ist für uns zu hoch. Manches würden wir anders machen, aber ob es besser wäre, steht dahin. Ich glaube, Jesus gut zu kennen, bedeutet eigentlich, ihn Gott sein zu lassen. Ihn anzuerkennen als den, der er ist, der wahre und lebendige Gott. Aber wir können ihn besser kennenlernen, immer mehr, indem wir zum Beispiel unsere Bibel gut lesen. Es ist ja so ziemlich aus der Mode gekommen, innerhalb der christlichen Welt in der Bibel zu lesen. Ich hoffe, das trifft für unsere Gemeinde nicht zu. Und es wäre auch schlimm, denn es ist wichtig, dass wir Jesus kennen, dass wir im Evangelium lesen, wie er gedacht hat, wie er gesprochen hat, wie er gehandelt hat und in den Briefen lesen, was das für unser Leben praktisch bedeuten kann und soll. Es ist wichtig, dass wir in der Bibel lesen und ich möchte euch daran und mich selbst daran immer wieder erinnern, dass wir daran bleiben, dass wir still werden vor Gott und versuchen zu hören, was er uns zu sagen hat. Und dass wir dem gehorsam sind, von dem wir meinen, dass er es uns gesagt hat. Das ist die beste Gelegenheit, zu lernen, welche seine Stimme ist, indem wir ihm gehorchen. Und ich habe mich sehr gefreut bei der Freizeit, die wir am letzten Wochenende hatten, dass da wieder mal von diesen neuen Wegen die Rede gewesen ist. Wir haben ja hier mal in der Gemeinde so ein Buch besprochen, Neuen Wege, Gott zu lieben, dessen Grundlage der Gedanke ist, dass die Menschen verschieden sind und demzufolge auch verschiedene Arten und Weisen haben, wie sie mit Gott gut kommunizieren können. Und es ist gut, wenn man das selber weiß und kennt, was ist eigentlich der Weg, mit dem ich am besten mit Gott kommunizieren kann, ihn besser kennenlernen kann. Weißt du, wie du mit Gott kommunizieren kannst? Wäre es wert, dem nochmal nachzudenken. Also, meine Schafe kennen meine Stimme. Und im Vers 17 sagt Jesus, der Vater liebt mich, weil ich mein Leben hergebe. Ich gebe es her, um es wieder zu empfangen. Jesus kündigt hier seinen Tod an. Am Anfang sagt er, ein guter Hirte, das ist einer, der bereit ist, sein Leben herzugeben, aber er sagt, ich bin nicht nur bereit, ich tue es auch. und es wird so kommen. Und der Abba, der Vater, liebt ihn, weil er sein Leben einsetzt für uns. Das klingt vielleicht ein bisschen komisch, weil wir doch denken, aber Gott liebt doch unbedingt, bedingungslos. Und jetzt ist plötzlich so eine Bedingung dran. Der Vater liebt mich, weil ich dies und jenes tue, sagt Jesus. Es ist vielleicht schwer zu verstehen, aber vielleicht auch ein wenig besser zu erfassen, zu erahnen, was gemeint ist, wenn wir uns diese vielleicht berühmteste Ikone überhaupt ansehen von Rubeljow, diese Trinitätsikone. Wir gehen ja davon aus, dass Gott sich in verschiedenartiger Weise, in verschiedenartigen Wesen uns offenbart, in drei Wesen und doch einer ist. Und man sagt, dass Rubeljow hier den dreieinigen Gott gemalt hat, in drei Personen, und er ist doch einer. Und das ist ganz viel Symbolik in diesem Bild, die wir jetzt nicht aufgreifen können. Es ist eine ganz große Tiefe, Gotteserkenntnis in diesem Bild. Und manche lesen in diesem Bild die Szene, in der Gott sozusagen in sich selbst berät, wer soll derjenige sein, der das Opfer bringt, Mensch zu werden und sein Leben herzugeben. Das ist Geheimnis, allertiefstes Geheimnis, Mythos oder mythologisch. Es ist zugleich auch naiv, da so drei Männer hinzumalen, Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, aber irgendwie muss man ja versuchen, es zu verstehen und zu ergreifen. Und wenn das tatsächlich so gemeint gewesen sein sollte, dass Gott mit sich berät, wer ist derjenige, der das Opfer bringen soll, da fällt die Wahl auf Jesus, der da auf unserer Seite links sitzt, und Jesus nimmt das Opfer auf sich, und Gott liebt sozusagen sich selbst. Der dreieinige Gott, dessen einer Teil Mensch geworden ist. Versteht ihr das? Nee, ich auch nicht. Aber irgendwie versuchen wir ja immer, das zu greifen, irgendwie dem nahe zu kommen, wie Gott handelt, wie Gott denkt. Es ist unerklärlich und entzieht sich unserem Verstehen. Und Jesus sagt nun im Vers 18, niemand nimmt mir mein Leben. Ich gebe es freiwillig her. Ich habe die Macht, es herzugeben, und ich habe die Macht, es wieder zu empfangen. Manche schmeißen ja ihr Leben weg. Jesus hat es hergegeben. Das ist absolute Souveränität. Sagen zu können, mein Leben kann mir niemand nehmen. Ich gebe es. Das ist Gott, der da spricht. Und ich gebe es nicht nur hin, sondern ich nehme es mir auch wieder. Die Feier der Auferstehung. Jesus hat sein Leben gegeben und es wiedergenommen. Das ist der Hirte, dem wir folgen. Ein großartiger Hirte. Ein unfassbarer und unbegreiflicher, der himmelhoch über uns steht. Und würdig der Anbetung ist. Und der aber eben auch unser guter Hirte ist, der sich der einzelnen Schafe annimmt, der sein Leben für jeden Einzelnen gegeben hat und der den Verlaufenen nachgeht und jeden sucht. Und dann spricht Jesus von dem Auftrag, den er hat. Jesus spricht ja in einem Bild. Er sagt ja nicht, ich bin ein Hirte und ihr seid Schafe, sondern er will ja damit was erläutern. Und Jesus, soweit wir wissen, ist auch nicht Hirte gewesen. Und wir sind auch keine Schafe, wir sind Menschen. Die Schafe folgen dem Hirten einfach. Machen die. Aber Menschen entscheiden, ob sie was wollen oder nicht wollen, was sie tun und lassen. Und Jesus hatte einen Auftrag und auch wir haben einen Auftrag. Nämlich, Nachfolger zu sein, ihm zu folgen. Und das heißt, das Wesen von Jesus, wenigstens ein wenig, soweit es uns eben möglich ist, in unserer Umwelt sichtbar zu machen, erlebbar zu machen, wie er ist. in unserem Leben, in unserem Reden. Und wie ist er? Was bedeutet das? Ich glaube, am besten lässt sich das beschreiben in diesem Satz, den Jesus selbst gesagt hat: Ich bin nicht gekommen, um mich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen. Jesus ist als Diener gekommen. Das ist ziemlich unmodern, aber ich vermute, das war noch nie modern. Die Menschen haben schon immer Schwierigkeiten damit gehabt, sich als Diener zu empfinden und gern zu dienen. Jedenfalls sind wir aber heute in einem Zeitalter, in dem wir selbstbestimmt leben möchten, selbstverwirklicht, selbstermächtigt. Und das ist alles auch gar nicht schlecht, aber ohne das Dienen eben nur die und vielleicht nicht mal die Hälfte. Wenn wir das Wesen von Jesus sichtbar machen wollen, müssen wir Diener werden. Manchen fällt das leichter. Also bei der Jenny zum Beispiel habe ich den Eindruck, wenn gefragt wird, wer kann denn dies oder jenes machen, die Jenny meldet sich oft. Der Jenny fällt das leicht. Und da gibt es auch noch ein paar andere in unserer Gemeinde, denen das leicht fällt. Oder leichter als anderen. Aber vielleicht können wir zumindest als ersten Schritt, als grundlegenden Schritt sagen, ich erkenne das an. Jesus möchte, dass ich als ein Diener in dieser Welt lebe. Das ist schon nicht ganz leicht, glaube ich, das wirklich sich zu Herzen zu nehmen, das zu akzeptieren. Aber wenn man das kann, hat man einen ersten Schritt getan und darauf können weitere folgen. Jesus war ein Diener und er möchte, dass wir das auch sind. Jesus hat mal seinen Schülern die Füße gewaschen. Das war damals üblich, so vom Essen. Das war aber eigentlich eine Arbeit für Sklaven. Und das hat Jesus gemacht. Und er hat das sozusagen erlebbar gemacht für seine Schüler, was es heißt, ein Diener zu sein. Nicht knechtisch, unterwürfig, sondern von Herzen ein Diener zu sein und das Wesen von Jesus sichtbar machen. Vers 27, meine Schafe hören auf meine Stimme, ich kenne sie und sie folgen mir. Hören, die Schafe hören. Die müssen immer darauf Obacht geben, was der Hirte für Zeichen gibt. Manche pfeifen da vielleicht oder rufen irgendwas, damit die Schafe wissen, wo es lang geht oder dass aufgebrochen wird oder was auch immer. Die müssen hören und das ist auch für uns eine Aufgabe, dieses Wesensmerkmal des Schafes für uns anzunehmen. Hören auf ihn. Hören lernen und gehorchen lernen. Das umzusetzen, was wir von ihm hören. Und es ist ja seine Stimme, die Stimme des guten Hirten, der uns zum Guten führt, zum frischen Wasser, da, wo das grüne Gras wächst, wie wir im Psalm 23 gehört haben. Der gute Hirte, der es gut meint und der es besser weiß als wir, er ist es, der spricht und den wir hören sollen und können. Und jetzt kommen wir zu der Stelle, die mich dazu bewogen hat, diese Predigt unter die Überschrift zu stellen, der seltsame Hirte. Also ein Schaf, das in Gesellschaft von Menschen lebt, in einer Herde, wird, glaube ich, nur in ganz besonderen Ausnahmefällen sein Leben hochbetagt beschließen, an Altersschwäche sterben. Schafe sind dazu da, dass sie Wolle geben, Milch geben und irgendwann werden sie geschlachtet. Und Jesus sagt, ich gebe ihnen das ewige Leben. Sie werden niemals verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Ich gebe ihnen das ewige Leben. Nicht zynisch, wie komm her, mein Schaf, ich schneide dir die Kehle durch und dann bist du im Schafhimmel. Nein, wirklich, das ewige Leben. Und wir können es nicht oft genug sagen und uns immer wieder vor Augen halten, es gibt für unser Leben ein Ziel, auf das wir hingehen, einen Sinn für unser Leben. Und das nennen wir ewiges Leben. Und dieses Leben ist ja nicht nur unendlich, sondern ganz anders, als wir das kennen. Im 2. Korintherbrief hat Paulus geschrieben, und es ist heute auch, oder ab heute, der Wochenspruch: Ist jemand in Christus, so ist er ein neues Geschöpf. Das Alte ist vergangen, es ist alles neu geworden. Und ich darf verraten schon, das ist dein Taufspruch, Jenny. Du bist ein neues Geschöpf. Und dieses neue Geschöpf ist fähig, in dieses ewige Leben einzugehen. Manche von uns haben ein schweres Leben, manche eher ein leichtes Leben. Manche ein kurzes, manche ein langes. Aber wir alle haben ein Ziel und einen Sinn in unserem Leben, dass wir nämlich in die offenen Arme des Abba laufen können, wenn es soweit ist für jeden von uns. Das ewige Leben, das ist für uns nicht zu begreifen, was das bedeutet. Das geht über unser Verstehen hinaus. Aber eins können wir, glaube ich, schon mal festhalten: Schlecht wird's nicht. Im Gegenteil. Ich glaube, das wird sehr gut. Das ist ein Ziel, auf das hinzuleben sich lohnt. Und Jesus, dieser seltsame Hirte, ist einer, der nicht schlachtet, sondern Leben gibt und ewiges Leben. Und da sind wir an der Stelle, dass wir den Kreis schließen können. Und ganz am Ende steht hier der Vers 10: Der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen und zu schlachten und um Verderben zu bringen. Ich aber bin gekommen, damit sie Leben in Fülle haben. Der Dieb kommt, um zu stehlen und zu schlachten. Und deshalb ist es so wichtig, dass die Schafe die Stimme ihres Hirten kennen, dass sie nicht dem Falschen nachlaufen. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir die Stimme unseres Hirten, unseres guten Hirten, Jesus kennen. Denn der Dieb kann sehr süßlich und verführerisch reden, der kann schöne Versprechungen machen. Aber er lügt. Er will schlachten. Wie Petrus in seinem ersten Brief geschrieben hat: Seid nüchtern und wachsam. Euer Feind, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe, ständig auf der Suche, jemanden zu verschlingen. Deshalb ist es wichtig, dass wir in ihm, bei ihm bleiben, auf ihn hören und sein Wesen in uns nach Möglichkeit ausprägen lassen. Er ist gekommen, damit wir das Leben in Fülle haben. Und in dieser Welt haben wir das schon, das fängt schon an, diese Fülle. Mit seiner Freude, in Zufriedenheit, nicht im Sinne von Sattheit, sondern zum Frieden gekommen. Diese Fülle bedeutet, vergeben zu können, um so geheilt zu werden. Jesus ist ein seltsamer Hirte. Er opfert sein Leben für die Schafe, für uns. Er schlachtet nicht. Er führt zum Leben. Ja, er schenkt ewiges Leben. Seltsam ist er nach den Maßstäben dieser Welt. Man kann aber auch sagen, er ist der gute Hirte.